Deutschlandfunk. Streitkultur.
Kaum ein Thema sorgt in Deutschland für so viele Emotionen, für so viel Zündstoff wie die Auseinandersetzung mit dem Islam und mit Muslimen. Da landet man schnell beim Wir gegen die, Muslime gegen Nicht-Muslime. Und selbst eine Blutwurst auf dem Buffet der Islamkonferenz in Berlin kann die Debatte vergiften. Diskutieren wir fair über und mit Muslimen in Deutschland? Das ist heute unser Thema in der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Michael Watzke. Ich habe zwei Gäste mit zwei sehr unterschiedlichen Standpunkten dazu. Zum einen Ahmad Mansur, selbst liberaler Muslim, von Beruf Psychologe und Autor des gerade erschienenen Buches Klartext zur Integration gegen falsche Toleranz und Panikmache. Er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Mansur.
Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
Und hier bei mir im Studio in München ist Julia Ley, freie Journalistin und Mitgründerin der Organisation The Muslim Story, einer Gruppe, die sich für eine aus ihrer Sicht fairere Islamberichterstattung einsetzt. Grüß Gott, Frau Ley.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich habe vor dieser Sendung mal im Deutschlandfunk-Archiv das Schlagwort Muslime eingegeben und folgende Stimmen und Geräusche gefunden.
Wann wird man zu einem Moslem? Wenn der Papa Muslim ist, wird das Kind automatisch als Muslim geboren.
Der Islamische Staat hat diesen Anschlag vom Dienstag für sich reklamiert. Sherif Chekat in Straßburg, gebürtiger Franzose mit algerischen Wurzeln.
Bild titelte online Frauenpflicht für Muslimverbände. Spätestens da wurde in den sozialen Medien und bei den einschlägigen Kommentatorinnen das Klagelied von den Doppelstandards angestimmt.
Wir feiern ja Weihnachten, weil Jesus ja geboren ist und die Muslims feiern das ja nicht.
Wir feiern verschiedene Feste. Nach Ramadan feiern wir Zuckerfest.
Eine Islamcollage der letzten Tage stellt sich bei mir die Frage, bedienen wir in den Medien und in persönlichen Gesprächen im Alltag zu oft Klischees, Stereotype, Halbwahrheiten über den Islam und Muslime? Oder sind viele Muslime zu empfindlich, zu wenig kritikfähig? Oder ist alles genau richtig so, wie es ist? Zu Beginn unserer Streitkulturdiskussion haben beide Gäste die Gelegenheit, ihre Position in ein paar kurzen Sätzen zu umreißen. Herr Mansur, ich darf Sie bitten zu beginnen. Diskutieren wir Ihrer Meinung nach fair über Muslime in Deutschland?
Das müssen wir tun. Wir müssen offen miteinander über die Probleme und die Herausforderungen in der Gesellschaft reden, sonst spielen wir natürlich die Rechten in den Händen. Kurz vor Sommer zum Beispiel fordert der Geschäftsführer des Kulturrats ein Jahr Pause für Talkshows im bunten deutschen Fernsehen. Begründung, die Themenwahl sei einseitig. Zu viel Islam. Dunja Ramadan sprang ihm zur Seite mit einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Es ist kein Wunder, dass die Angst vor dem Islam so hoch ist, wenn gefühlt jeden zweiten Abend über den Islam diskutiert wird. Das erscheint alles befremdlich, befremdlicher Logik. Steigt dann tatsächlich die Angst vor einem Thema mit dessen Präsenz in der Öffentlichkeit? Gibt es jetzt mehr Angst vor Dieselautos, weil wir über sie berichtet haben? Und würde sich das Dieselproblem lösen lassen, wenn darüber geschwiegen wird? Wohl kaum.
Danke, Herr Mansur. Frau Ley neben mir, Sie haben das mitbekommen. Ich habe schon ein bisschen Ihre Reaktion an Ihrem Mienenspiel gesehen. Auch an Sie die Frage, diskutieren wir fair über Muslime in Deutschland?
Ich meine nein oder zumindest nicht immer. Dazu mal vielleicht eine einfache Frage. Woran denken Sie, auch Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie das Wort Islam hören? Ziemlich wahrscheinlich denken jetzt viele an Terror, Kriminalität oder die Benachteiligung der Frau. Denn das sind die Begriffe, die 60% der Deutschen beim Stichwort Islam einfallen, laut Umfragen. Aber die meisten von ihnen kennen den Islam gar nicht aus der Nähe. Denn nur einer von drei Deutschen hat Muslime in seinem Bekanntenkreis. Trotzdem fühlt sich aber jeder Zweite vom Islam bedroht. Wir müssen uns also fragen, woher kommt diese Angst? Und als Journalistin würde ich sagen, leider auch, nicht nur, aber auch aus den Medien. Nicht etwa, weil Journalisten einen islamfeindlichen Blog bilden, überhaupt nicht. Doch die Negativthemen, manche sagen auch Frames, dominieren alles andere. Bis zu 80% der Beiträge thematisieren den Islam vor allem im Kontext körperlicher Gewalt. Dabei würde ich sagen, gäbe es mindestens so viele Geschichten über Muslime zu erzählen, wie es Muslime selbst in Deutschland gibt. Das sind 4,5 Millionen. Dass fast alle von ihnen, sogar die Hochreligiösen, sich laut Studien für die Demokratie aussprechen, dass sie sich in Deutschland zu Hause fühlen, dass die Integration mit jeder Generation immer besser gelingt, all das kommt in der Debatte zu wenig vor. Daran, finde ich, muss sich etwas ändern. Wir brauchen mehr unterschiedliche Menschen, die mitreden, Muslime, Nicht-Muslime, und wir brauchen mehr unterschiedliche Geschichten.
Da Danke, Frau Lai. Sie haben gesagt, unterschiedliche Geschichten. Ich habe tatsächlich mal in den vergangenen Tagen in unsere Datenbank Sphinx geschaut. Die hat die meisten Zeitungs- und Agenturmeldungen drin. Ich habe mehrere Schlagzeilen. Die letzten, die ich zum Thema Muslim, das habe ich als Schlagwort eingegeben, gefunden habe. Da steht DTIP, Weihnachten unterstreicht Menschenliebe unter den Gläubigen. Dann Flughafen Stuttgart im Visier von Terroristen. Dann christliche und islamische Institute bilden Nachwuchs gemeinsam aus. Dann Terrorexperte, Al-Qaida stark wie nie, aber nicht im Westen. Muslime fordern Prüfung des Berliner Neutralitätsgesetzes. Dann skandinavische Touristinnen in Marokko von Islamisten ermordet. Und zuletzt Zentralrat der Muslime ruft zu Einsatz für den Frieden auf. Das waren die 7 Themen, die mir sofort aufgeploppt sind, als ich geschaut habe. Welche von den Themen sind Geschichten, die Sie finden, die öfter erzählt werden müssten?
Zum Beispiel, dass gemeinsam ausgebildet wird, war ja, glaube ich, eines der Themen, die Sie gerade angesprochen haben.
Richtig.
Genau, das finde ich zum Beispiel eine interessante Geschichte. Also weil man da ja auch sieht, dass es sozusagen auch immer mehr Kooperationen gibt, dass gemeinsam Initiativen gestartet werden, dass es auch einen interreligiösen, interkulturellen Dialog in Deutschland gibt. Das finde ich total wichtig. Gleichzeitig haben wir ja auch gesehen, selbst bei diesen nur 7 Geschichten waren jetzt mehrere Terrorgeschichten darunter. Das ist natürlich auch völlig berechtigt. Ja? Wir haben ja auch eine Nachrichtenlage, die wir als Journalisten abbilden müssen. Und wir wissen alle, wie die Medien funktionieren. Konflikte, gerade angstmachende, angsteinflößende, gewaltsame Ereignisse wie der Terror oder eben Enthauptungen, an denen kommen wir natürlich nicht vorbei als Journalisten. Ja, das würde, glaube ich, auch keiner fordern. Die Frage ist, was ist die Betonung oder was ist sozusagen, gibt es da vielleicht eine Schieflage in der Themenauswahl?
Herr Mansour, Sie haben die Themen auch gehört. Ist da was falsch an der Themenauswahl oder haben Sie das Gefühl, man muss halt das berichten, was auch passiert?
Die Kollegin muss erstmal die Frage beantworten, ob sie Journalistin oder Aktivistin ist. Und da gibt es einen großen Unterschied. Beide sind möglich, aber wenn man als Journalist arbeiten will, dann muss man auch die Interessen der Menschen, die Themen, die ihn beschäftigt, auch abbilden und darüber berichten. Und wenn die Lage, die Realität, die Situation bestimmte Nachrichten produziert, dann muss darüber berichtet werden. Und diese Angst dahinter, oh, da muss ich jetzt auch eine positive Geschichte suchen und darüber berichten, damit es vielleicht nicht so viel Angst von den Islam, das ist kein Journalismus mehr. Das ist eine Pädagogik, das ist ein Umerziehungsmöglichkeiten, die ich absolut ablehne. Es gibt Situationen, ich wünsche mir eine Welt, wo wir positiv natürlich positive Geschichten haben, wo die Integration großartig funktioniert, wo die Muslime als Teil dieser Gesellschaft auch ihren Teil dazu leisten, dass wir friedlich miteinander leben. Aber wenn in der Realität tagtäglich mit Situationen zu tun haben, wie Terror, wie Anschläge, wie Bedrohungssituationen, wie Nicht-Integration von Muslimen, und kommen Sie bitte nicht mit irgendwelche Statistik und Forschungen und sagen, das funktioniert wunderbar. Es funktioniert nicht. Es gibt Probleme und über diese Probleme muss berichtet werden. Die Tatsache, dass diese Debatte so moralisierend geführt wird. Ja, sie wollen positive Geschichten erzählen, deshalb sind sie besser als ich und deshalb sind sie wahrscheinlich interkulturell kompetenter als ich. Das lehne ich ab. Die Realität sieht anders aus und darüber muss ausgewogen natürlich, aber auch fair berichtet werden.
Frau Lai, sehen Sie sich als Journalistin oder als Aktivistin?
Eindeutig als Journalistin. Das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Projekt gegründet haben. Wir verstehen uns als Medieninitiative nicht, etwa wie es von Herrn Mansour unter anderem kolportiert wurde, als Islaminitiative.
Dann genau haben Sie deswegen, die Grundlagen,
Sie mich bitte auch
die Grundlagen
Sie haben
der Journalismus nicht
geredet.
Verstanden. Tut mir leid.
Ich finde, dass der Journalismus, und so ist das ist auch zum Beispiel der Programmauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, zur öffentlichen politischen Willensbildung durch gute Informationen beitragen möchte. Genau das passiert aber meiner Meinung nach nicht, wenn wir die Realität nicht so abbilden, wie sie im Moment ist. Sie haben jetzt gesagt, bitte kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Statistiken. Entschuldigung, wie sollen wir wie können wir die überhaupt differenziert führen?
Ja, nicht ein Studio,
führen,
sondern vielleicht mehrere Studien. Nicht das, was bei Ihrem Bildbild
passt. Können Sie mich bitte ausreden lassen?
Es gibt
sozusagen, ich habe mir die Statistik nochmal angeschaut und eigentlich die meisten Studien, die man findet, sagen, die Integration, es gibt Probleme, ohne Frage, da müssen wir drüber reden, aber das große Bild der Masse ist nicht eins, das von diesen extremen Problemen, die Sie so häufig ansprechen, geprägt ist, sondern tatsächlich sind sogar weniger Muslime arbeitslos als Nicht-Muslime.
Das ist keine Integration.
Natürlich ist Erwerbstätigkeit ein großes, ist sogar der wahrscheinlich ein größter Faktor, Erfolgsfaktor für die Integration, ob Menschen sozusagen am Berufsleben beteiligt sind.
Mohammed Atta hat auch gearbeitet.
Ja, das eine widerspricht ja dem anderen nicht. Wir reden ja jetzt von der großen Masse sozusagen. Nee, nicht
dann
von
sagen
den
Sie mir, was Integration ist. Was verstehen Sie darunter?
Integration für mich bedeutet, sich an einer Gesellschaft, die in Deutschland mittlerweile eindeutig eine plurale, sehr vielfältige Gesellschaft ist, beteiligen zu können und in dieser Gesellschaft mitzusprechen, auch als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es ein beidseitiger Prozess ist. Also dass wir sozusagen einerseits Menschen teilhaben lassen, aber andererseits natürlich auch, dass Menschen sich einbringen. Und genau diese Themen und genau diese Normalität, die es ja längst gibt in Deutschland, die fehlt mir. Mir fehlen die Bilder, wo Muslime einfach auch als Ärztinnen sprechen, als Lehrerinnen sprechen, als Teil der Freiwilligen Feuerwehr sprechen. Ja? Das heißt nicht, dass man, wie gesagt, nicht, dass man Kritik nicht ansprechen darf.
Herr Mansour, Frau Ley, dieser Streit, den wir hier führen, ich bin froh, dass Sie beiden sich jetzt direkt auch austauschen, der hat ja eine Vorgeschichte. Sie haben sich vor einigen Wochen in den sozialen Medien heftig gestritten. Also Herr Mansour auf der anderen Seite und Frau Ley als Mitgründerin von The Muslim Story auf der anderen Seite. Es ging darum, dass The Muslim Story, also Ihre Organisation, ein Seminar an der Deutschen Journalistenschule in München gehalten hat. In diesem Seminar vor angehenden Journalisten hat die Muslim Story unter anderem die Forderung vertreten, verschont uns mit Islamexperten, die keine sind. Und dabei fiel auch der Name Ahmad Mansour. Frau Ley, ist Herr Mansour kein Islamexperte?
Diese Forderung, die eigentlich heißt, es erlöst uns von Experten, die keine sind, wenn ich sie korrekt zitieren darf, kommt aus einem Manifest, das wir veröffentlicht haben in der Taz. Wir haben es etwas überspitzt vielleicht Manifest genannt. Wir haben da diverse Forderungen an den Journalismus gerichtet. Und in diesem Manifest, das auch Herr Mansour offensichtlich gar nicht gelesen hatte, beziehen wir uns eigentlich gar nicht auf Islamkritiker. Das ist vielleicht auch der Witz an dieser ganzen Geschichte, sondern wir reden eben über die Frage, wer repräsentiert eigentlich die Muslime in der öffentlichen Debatte, die nun mal medial vermittelt und mediiert wird. Und wir beziehen uns eigentlich darauf, dass oft Menschen, die sozusagen wirklich Randpositionen vertreten, als Beispiel gebe ich mal die Salafistin, die Niqab trägt und also voll verschleiert ist und in die Talkshow eingeladen wird, dann eingeladen wird, um sozusagen über den Islam und die Muslime zu sprechen. Das finde ich problematisch.
Aber der Herr Mansour als liberaler Muslim, ist der für Sie ein Experte, um die Frage nochmal zu stellen, oder ein Islamkritiker aus Ihrer Sicht?
Also es gibt da jetzt keine offizielle Position der Muslim Story, deswegen kann ich nur für mich sprechen. Ich als Journalistin würde sagen, weder noch. Ich würde ihn sozusagen, wenn ich als Journalistin ihn beschreiben müsste oder betiteln müsste in einem Interview oder in einem Beitrag, dann würde ich ihn ganz einfach als Psychologen und Islamismus- oder Radikalisierungsexperten bezeichnen wahrscheinlich.
Herr Mansour, wenn ich nach Berlin fragen darf, Sie sind selbst liberaler Muslim und eine der Forderungen von The Muslim Story ist, erzählt auch positive oder mehr positive Geschichten über den Islam.
Betonung liegt auch auf auch.
Ja, ja. Haben Sie da, Herr Mansour, sofort gedacht, dann erzählt doch meine Geschichte. Ich bin auch ein positives Beispiel für einen Muslim?
Es geht nicht um mich und ich will auch die Debatte auch nicht, ob jetzt von mir gewarnt wird oder von anderen, sondern grundsätzlich. Und grundsätzlich, glaube ich, bilden wir gerade auch die Diskussion, die auch Teil dieses Seminars gewesen ist. Ob das ja jetzt eine Warnung stattgefunden, Diffamierung, das ist eine andere Sache. Ich kenne mich leider damit aus und das ist nicht das erste Mal, dass ich damit zu kämpfen habe. Aber gehen wir zurück zum Beispiel zu dem Beispiel, das die Kollegin hier genannt hat. Noura Ili, Talkshow Anna Will vor 2 Jahren, da saßen 3 Muslime. Ich war auch da. Ein Vater, der seine Tochter verloren hat, war da. Ein Imam aus Neukölln war da. Es waren sehr unterschiedliche Muslime mit sehr unterschiedlichen Fassungen dabei. Und natürlich ist Noura Ili diejenige, die jetzt in den Nachrichten abgebildet ist, weil sie auch Terrorpropaganda in öffentlichen rechtlichen Fernsehen gemacht hat. Und das ist absolut in Ordnung. Aber ich bitte Sie, wir müssen weiterhin über die Realität ausgewogen, sage ich nochmal, berichten, aber es kann nicht die Lösung sein, dass wir in Zeiten, wo wir von Terror bedroht werden, in Zeiten, wo wir tagtäglich merken, dass Salafismus mehr wird, dass die Integration bei so vielen Muslimen nicht geklappt hat, dass Verschwörungstheorien, Antisemitismus, die negativen Seiten, die natürlich auch neben die positiven existieren, dass wir sagen, ausgewogen bedeutet, dass wir diese Geschichten relativieren, tabuisieren, nicht so viel darüber berichtet. Wissen Sie, es gibt so viele Muslime, aber sie müssen nicht als Ärzte, als Muslime betitelt werden. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Sie gehen ihrer Arbeit nach. Sie sind unsere Nachbarn und Kollegen und haben nicht das Bedürfnis, wie the Muslim Story, sich ausschließlich nur als Muslime zu verstehen, damit es eine Art wenn ich da überspitzt sage, Propaganda für den Islam gemacht hat. Den Islam braucht das nicht, die Gesellschaft braucht das nicht, sondern wir müssen die Probleme benennen und versuchen, das, was die Leute beschäftigt, abzubilden. Wenn nicht, dann verliert das Journalismus die Menschen, die das lesen, die anschauen, die mithören. Und das kann natürlich nicht im Sinne von Journalismus sein.
Frau Ley, The Muslim Story, das heißt übersetzt, oder so würde ich es übersetzen, die Erzählung der Muslime im Sinne von das Narrativ, die Sichtweise der Muslime. Gibt es denn eine oder gibt es unzählige?
Natürlich gibt es unzählige. Vielleicht um den Namen nochmal zu erklären, also gerade weil wir uns als Medieninitiative verstehen, haben wir sozusagen auch mit dem Titel letztlich das, genau das aufgegriffen, nämlich ein Teil unserer Kritik ist, ja, wir haben das Gefühl, es wird vor allem überhaupt nicht nur und auch nicht ausschließlich eine Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte von Gewalt, Terror, die Geschichte, die Angst macht, in verschiedenen Varianten natürlich, ja, das ist ja klar. Aber diese eine Erzählung sozusagen über Muslime, das ist eben genau das, was wir kritisieren und auch hinterfragen wollen. Und das tun wir eben auf ganz verschiedene Weise. Einerseits, indem wir mit den Journalisten darüber diskutieren, ja, müsste man das vielleicht aufbrechen? Was kann man eigentlich alles dem Islam anlasten? Was hat vielleicht auch ganz andere Ursachen, über die wir reden müssen?
Können Sie ein Beispiel geben, bitte?
Was,
so eine Geschichte, wo das zum Beispiel den Islam angelastet wird und das nicht so ist?
Also ich habe zum Beispiel, Sie haben ja, Ihr Eingangsstatement war ja sehr ähnlich dem, was Sie kürzlich in der Welt geschrieben haben. Ja. Das fand ich sehr interessant, wie Sie da unter der Überschrift sozusagen, da ging es ja genau um die Islamdebatte, haben Sie den ganz großen Rundumschlag gemacht von DITIB, ja, bis zu den Ereignissen Silvester Köln sozusagen vor 2 Jahren, dann was kam da noch vor? Also Ehrvorstellungen. So, ich würde sagen, all diese Dinge sind Probleme, darüber müssen wir reden. Aber Wissenschaftler sagen seit Jahren, die haben ganz viele unterschiedliche, die können wir gerne hinterher nochmal austauschen, dass sozusagen all diese Probleme sehr komplex sind. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch, glaube ich, das, wo Sie mit ihrer Art von Kritik sehr viele Muslime nicht mitnehmen oder ein bisschen verlieren, was ich schade finde, weil ich das eigentlich sehr wichtig finde.
Kennen Sie die Muslime, die ich verliere?
Ja, ich habe mich kürzlich mit Ihnen unterhalten. Entschuldigung, lassen Sie mich nur den Gedanken bitte zu Ende bringen. Dass sozusagen das alles irgendwie unter dem Stichwort Islam diskutiert wird. Aber wir müssen doch bei sowas wie DITIB, da müssen wir doch über die politischen Strukturen in der Türkei, über auch eine Geschichte der autoritären politischen Strukturen in der Türkei, über den Laizismus der Türkei doch auch reden.
Aber das müssen wir doch, denke ich, auch kritisch tun, gerade wenn wir jetzt über DITIB reden. Mhm. Mir fällt bei DITIB immer ein, im Unterschied zum Beispiel zu Muslimen, wenn man über Muslime redet, über unorganisierte Muslime, die ihr ganz normales Leben führen, dann ist das das eine. Wenn wir über DITIB reden, da denke ich oft im Vergleich zum Beispiel an die katholische Kirche. Die beiden haben jetzt nicht direkt was miteinander zu tun. Ich will die beiden nicht direkt vergleichen. Aber es geht mir um das Thema Missbrauch beispielsweise in der katholischen Kirche. Ich weiß, dass in der katholischen Kirche viele das völlig ungerecht finden, dass immer nur im Zusammenhang mit Missbrauch über die katholische Kirche geredet wird. Als Journalist sage ich dann, nun, das hat einfach damit zu tun, dass es diese Fälle gab und dass die Kirche vielleicht auch Fehler gemacht hat in der Aufarbeitung dieser Fälle. Und muss man dann nicht auch sagen, dass gerade muslimische Organisationen und gerade solche, die umstritten sind wie DITIB, dass die dann die Fehler machen und die diesen Fehler dann nicht beim Journalismus oder in unserer Debatte suchen?
Absolut. Ich bin auch total dafür, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, die DITIB nicht zu kritisieren. Ich finde, genau das ist nämlich eine differenzierte Kritik, wenn ich nicht über die Muslime in der ganz großen Allgemeinheit rede, sondern sage, hier haben wir einen konservativ, wie auch immer zu deuten, einen türkischen Moscheenverband, der ganz eng verbandelt ist mit der Türkei, mit der Politik in der Türkei, mit all ihren Problemen. Aber dass Imame der DITIB eingesetzt werden, um sozusagen AKP-Gegner im Ausland zu bespitzeln, das ist hier ganz klar ein politisches Problem. Dafür werden sie keine Grundlage im Koran finden. Deswegen finde ich das schwierig, das sozusagen auf die Religion zurückzuführen.
Sind Sie diejenigen, die Muslime als eine homogene Gruppe sehen? Wenn man über Probleme redet, dann reden wir über diejenigen, die Probleme verursachen. Und das tun wir auch differenziert. Und wir reden nicht über diejenigen, die ihre Religion oder ihr Dasein friedlich machen, die mit solchen Themen nichts zu tun haben. Wenn man über DITIB redet, dann redet man nicht über alle Muslime in Deutschland.
Ja, aber
wenn
Sie sagen doch so oft, die redet, Muslime müssen nicht anpassen,
nee,
die Muslime
ich nicht. Die sagen, die erreichen die Muslime nicht. Das tue ich nicht. Ich erreiche Teil der Muslime und ich kritisiere eine andere. Ich rede über Probleme mit dem politischen Islam und mit bestimmten Islamverständnissen. Hätten Sie meine Bücher gelesen, hätten Sie das gewusst. Aber es ist eine andere Sache.
Haben Sie den Eindruck, dass die Probleme, gerade was dass die Politisierung von jungen Muslimen angeht, auch was die Radikalisierung angeht, dass das zunimmt, dieses Problem?
Absolut, natürlich. Ich habe das als Generationenproblem genannt, weil ich das tagtäglich in den Schulen, in der Arbeit mit Jugendlichen das merke, dass da eine gewisse Islamisierung der Themen sein. Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass das Thema, was Ehre und Gleichberechtigung angeht, vor 10 Jahren ganz anders bei den Jugendlichen angekommen als heute. Heute wird Jungfräulichkeit etwas Religiöses dargestellt, dass man bewahren soll. Natürlich sind die Probleme komplizierter, aber wenn wir über DITIB reden, über Moscheen reden, dann geht es nicht nur um Politik von der Türkei, sondern es geht von einem politischen Islam, das Erdogan vertritt und zu diesen Problemen auch führt. Und das muss auch erwähnt werden, genauso wie Silvesternacht, dass sie auch natürlich als Problem sehen. Ich war derjenige, der gesagt hat, natürlich hat das mit einer gewissen Sexualmoral zu tun. Das hat seine Ursprung in patriarchalische Strukturen. Sie sind viel älter als die Religion, aber ein gewisser Islamverständnis macht da mit und unterstützt das und gibt das sogar eine religiöse Dimension dazu. Darüber müssen wir reden. Wir können nicht alle möglichen Probleme einfach alles rein politisch und psychologisch und weiß ich nicht was. Da gibt es enorm viele Faktoren und einer dieser Faktoren ist auch ein gewisser Islamverständnis und darüber muss gesprochen werden. Das zu tabuisieren, mich absolut zu diffamieren, weil ich das tue, mich vorzuwerfen, ich wäre unprofessionell und weiß ich nicht was, das ist genau das.
Das haben wir nie getan.
Das ist genau das, was eigentlich mit Journalismus, mit Ausgewogenheit nichts mehr zu tun. Ihr Versuch, einfach den Islam schonen zu wollen, den Islam schützen zu wollen, die Muslime von bestimmten Problemen irgendwie zu verschonen,
Herr Mansour,
hat mit Demokratie nichts zu tun.
Wo habe ich versucht, die Muslime zu schonen?
Naja,
wo habe ich versucht,
sagen,
die Muslime, wo
sagen,
haben wir sie diffamiert? Streit waren Sie, glaube ich, x-mal in den Medien. Sich jetzt hinzustellen als jemand, dessen Position nicht gehört würde.
Habe ich nicht gesagt.
Nein,
aber
so zu tun, als würde diese Kritik nicht geäußert.
Ich durfte meinen Satz nicht bis zum Ende sagen. Ich sage, Ihr Versuch, wenn Sie jetzt die Macht hätten, das zu tun, dann werden Sie anders über den Islam berichten. Dann wollen Sie positive Geschichten
auch.
Und Sie wollen auch verhindern, dass bestimmte Probleme als Islamprobleme dargestellt werden. Das ist das Genaue oder das Gegenteil von denjenigen, die zum Beispiel den Islam an sich als ein Riesenproblem sehen. Dazwischen ist die Wahrheit. Sie nicht sind die Wahrheit, die andere Seite Panikmacher und Rechtsradikaler, die sowieso kein Interesse an eine sachliche Debatte haben, sind das Gegenteil. Aber die Wahrheit, sie ist in der Mitte.
Da bin ich bei Ihnen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also und nochmal, es geht uns überhaupt nicht darum, über Probleme wie Radikalisierung von Jugendlichen nicht zu sprechen. Sondern ich habe manchmal den Eindruck, auch bei Herr Mansour, auch bei Ihnen, Sie machen ja wahnsinnig wertvolle Arbeit. Das wird ja auch viel gewürdigt. Und ich finde diese Arbeit sozusagen, ich fände die wahrscheinlich sogar noch wertvoller, wenn sie auch genauso laut sagen würden, wie dass es diese Probleme gibt, dass diese Probleme immer zwei Seiten haben. Nämlich, man kann sozusagen die Radikalisierung von Jugendlichen nicht ohne ihre Ausgrenzung denken, die sie auch ganz klar erfahren und die auch wirklich in unzähligen Studien belegt ist. Ja, es ist einfach, also ein Drittel der Betriebe in Deutschland sagen sogar ganz offen, obwohl es dem Antidiskriminierungsgesetz widerspricht, dass sie eine Frau mit Kopftuch nicht einstellen würden. Ja, Menschen mit ausländisch klingenden Nachnamen müssen sich bis zu 10-mal so häufig bewerben. Es ist doch ganz klar, dass wenn ich sozusagen perspektivlos bin als Jugendlicher, ich ein viel leichteres, viel gefundeneres Fressen für Radikale bin. Und was ja noch hinzukommt ist, was wir auch nicht vergessen dürfen, und gerade da sehe ich uns Journalisten wieder in der Pflicht, es ist sozusagen erklärtermaßen Strategie der Islamisten, der Radikalen in anderen Ländern, Hass und Angst zu schüren und Muslime auszugrenzen, weil sie sich genau davon mehr Zulauf erhoffen. Ja? Und wollen wir uns da wirklich mit den Radikalen gemein machen, indem wir sozusagen ihre Strategie noch unterstützen, indem wir immer nur diese Deutungsmuster im Kopf haben über Muslime? Und ich glaube, viel zu oft, und ich sage nicht, dass die Journalisten daran alleine schuld sind, überhaupt nicht, oder das irgendwie wollen, aber ganz oft sind eben das die Themen, über die berichtet wird. Und ich merke das ganz oft, wenn ich im Gespräch bin mit Journalisten, aber auch mit anderen, dass da immer so ein gewisses Misstrauen dabei ist. Ja, wenn sie meinen, dass diese jungen Menschen, mit denen sie da arbeiten, alle auf dem Boden des Grundgesetzes, der Verfassung stehen, da schwingt immer schon die Frage mit, ob sie das denn tun. Tatsächlich ist es aber ein ganz kleiner Teil der Muslime, der da sozusagen das nicht tut. Ja.
Ich denke, das kann unser gemeinsamer Nenner sein, wenn ich am Ende dieser Sendung das zusammenfassen will. Und tatsächlich ist Ihnen nicht geklärt worden, wie wir am besten darüber diskutieren. Darüber haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber dass wir darüber diskutieren und dass wir es, auch wenn wir uns manchmal ins Wort gefallen sind, doch auf sehr interessante und auch tiefgehende Weise tun und dabei trotzdem streiten, das hat mir gefallen an diesem Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Mansour in Berlin.
Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen, Frau Lei, hier in München.
Vielen Dank auch von mir.
Dass Sie dabei waren, dass die beiden sich ausgetauscht haben zu diesem Thema und einen Streit, der in der Deutschen Journalistenschule begonnen hatte, hier wenigstens austragen und eigentlich auch zu einem Ende führen konnten. Vielen Dank. Danke, dass Sie zugehört haben, liebe Hörer. Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk. Mein Name ist Michael Watzke. Danke Ihnen fürs Teilnehmen.